SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
Schönen guten Tag zusammen. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist die Welle der Hilfsbereitschaft ungebrochen. Wir berichten über einen Werkstatt-Truck, der im Ahrtal unterwegs ist, um den Winzern zu helfen.
Alles, was die bringen, ist abgesoffen. Alles ist verschlammt, mehr und mehr verrostet.
Tja, tolles Projekt mit tollen Helfern, mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir mit einem Psychiater über Suchtprobleme von Führungskräften nach dem Suchtgeständnis von Finanzinvestor Carsten Maschmeyer. Und wir stellen in Zeig mir deinen Job heute einen Beruf mit extrem guten Zukunftsaussichten vor, E-Commerce-Kauffrau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Hochwasserkatastrophe hat die Winzer im Ahrtal hart getroffen, Gebäude weggerissen, Weinstöcke zerstört, eingelagerte Jahrgänge fortgespült von den Fluten. Von 50 Betrieben blieben gerade mal 4 verschont. Und die meisten hätten wohl niemals zu hoffen gewagt, in diesem Jahr die Weinlese stemmen zu können. Aber die Hilfsbereitschaft ist extrem groß. So hat ein Maschinenbauer einen kostenlosen Werkstattservice gestartet, um die kaputten Geräte der Winzer wieder fit zu machen. Wolfgang Brauer hat sich den Werkstatttruck angeschaut.
20 Meter lang und 30 Tonnen schwer ist der Werkstatttruck von Harald Besseler, der zurzeit auf dem Hof eines Weingutes in Bad Neuenahr Heimersheim steht. Darin ist alles, was auch in einer normalen Werkshalle zu finden ist.
Drehbank, Fräse, Bohrmaschinen, alles, Schweißgeräte. Ich kann 6 Wochen ohne fremde Hilfe überleben. Dieses Auto in die Wüste und dann baue ich eine komplette Maschine.
Doch jetzt repariert der Maschinenbauer Geräte von Winzern und Landwirten im Ahrtal, die durch die Flut beschädigt wurden.
Alles, was die bringen, ist abgesoffen. Alles ist verschlammt, mehr und mehr verrostet. Kettensägen, Freischneider, sehr, sehr viele Weinpumpen, Stapler, Traktoren.
Und das macht Harald Bessler zusammen mit 3 Mitarbeitern aus seiner Firma und freiwilligen Helfern. An 7 Tagen die Woche, 12 bis 14 Stunden lang. Der Anstoß kam durch die Fernsehberichte aus dem Flutgebiet.
Da war ein Winzer. Im Hintergrund habe ich halt seine abgesoffene Produktionsanlage gesehen. Und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass das letztendlich hier unsere Aufgabe ist. Das ist genau das, was wir unser Tagesgeschäft nennen.
Denn normalerweise wartet und baut der 61-Jährige Maschinen für die Lebensmittelindustrie. Er fuhr ins Ahrtal und suchte selbst Kontakt zu den betroffenen Betrieben. Denn auf Anfragen bei Behörden bekam er keine Antwort. Der kostenlose Service ist für die Winzer im Flutgebiet ein Segen. Auch für Heiko Schäfer, auf dessen Hof der Werkstatttruck gerade steht.
Binnen 2 Minuten ist uns hier das komplette Betriebsgebäude vollgelaufen, mitsamt der Kellerei, mit dem kompletten Maschinenpark für draußen.
Nicht nur die Maschinen und Tanks standen unter Wasser, auch viel Wein wurde vernichtet. Umso wichtiger für ihn die diesjährige Ernte, die gerade angelaufen ist, unter enormem Zeitdruck.
Wir waren ein bisschen im Zugzwang, was jetzt die Instandsetzung der Kellerei und der Maschinen jetzt wieder betrifft. Dank der ganzen Hilfe, die wir hier hatten, haben wir das tatsächlich geschafft. Wir sind auf die nächste Ernte definitiv angewiesen, um unseren Betrieb am Leben zu halten.
Der Reparaturservice von Harald Besseler hat sich schnell herumgesprochen. Bald standen andere Winzer und Landwirte Schlange. Schnell war klar, seine Hilfe wird über Wochen gebraucht. Doch solange konnte er auf Einnahmen nicht verzichten. Deshalb hat Winzer Heiko Schäfer den Kontakt zum Maschinenring hergestellt, in dem er auch Mitglied ist. Die Organisation hat Spender und Sponsoren zusammengetrommelt, um den Werkstatttruck zu finanzieren, erklärt Gerhard Steitz, Vorsitzender des Maschinenrings Rheinland-Pfalz-Saarland.
Wir haben früh uns Gedanken gemacht, wie wir die landwirtschaftlichen Betriebe unterstützen können. Und dann haben wir von dieser Firma gehört, die diesen Truck hat. Und da haben wir gesagt, das ist doch eigentlich unser Thema, Landtechnik. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Ding, das zu uns passt und das wir gerne unterstützen wollen.
Bis Ende Oktober steht die Finanzierung. Arbeit hätte Harald Besseler aber noch viel länger.
Also wenn es danach geht, wie wir hier sein müssten, würde ich sagen, nächstes Jahr März, April.
Dafür muss es aber neue Geldquellen geben. Winzer und Maschinenring hoffen auf den Staat.
Wolfgang Brauer über den Werkstatttruck im Ahrtal, der Winzern hilft, ihre Geräte und Maschinen wieder auf Vordermann zu bringen. Das hier war die Hölle, meine ganz persönliche Hölle. Das sagt Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer über seine langjährige Tablettensucht, die er vor wenigen Tagen öffentlich gemacht hat. Um andere vor den Risiken von Schlafmitteln zu warnen, aber sicher auch um sein neues Buch zu promoten, schließlich weiß der Mann, wie man Geld macht. Doch der Fall wirft ein Schlaglicht auf Suchterkrankungen im Top-Management, die gar nicht selten vorkommen. Und darüber haben wir vor der Sendung mit Hubert Buschmann gesprochen. Er ist Neurologe, Psychiater und Chefarzt einer Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die sich auf Sucht im Job spezialisiert hat. Hallo, Herr Buschmann.
Schönen guten Tag.
Carsten Maschmeyer ist ein Manager, der vor einigen Jahren besonders unter Druck stand, auch in der Öffentlichkeit. Wegen seiner damaligen Finanzberatungsfirma AWD hatten Anleger viel Geld verloren. Ist Carsten Maschmeyer deshalb eher ein Spezialfall oder doch ein typisches Beispiel für Suchtproblematik in Führungsetagen?
Grundsätzlich muss man sagen, dass Sucht am Arbeitsplatz jeden trifft, aber eben auch vor allen Dingen in Führungsetagen wegen des hohen Anspruchs an sich selbst, wegen des Arbeitens bis zur Selbstaufgabe, um dann eben entsprechend innere Mitte wiederzufinden, werden sehr häufig Suchtmittel eingesetzt und wohl in diesem Fall auch.
Ist das Thema Sucht vor allem ein Szeneproblem im Top-Management oder gibt es das Problem auch, ich sag mal, im ländlichen Mittelstand?
Es gibt es überall. Wir haben ja hier im Hause erstmal grundsätzlich Behandlungsgruppen für Patienten, die alle im Beruf und Arbeit stehen. Das ist hauptsächlich im Bereich der Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit. Und das geht hier vom Lageristen über den Bankangestellten, über den Fliesenlegemeister, den Arzt, den Juristen bis hin zum Topunternehmer oder Politiker oder Koch. Und wir sehen es eben auch, dass auch die Problematik im Umgang mit Drogen, zum Beispiel zur Leistungssteigerung, nicht nur ein Problem in Führungsetagen, sondern in Betrieben generell ist.
Bei Carsten Maschmeyer fing es ganz harmlos an mit einer Tablette gegen Schlafprobleme. Am Ende waren es bis zu 50 kleine Tabletten am Tag. Ist das der Klassiker oder was sind denn sonst noch die gängigsten Drogen in der Arbeitswelt?
Da muss man unterscheiden, ob es um Drogen dahingehend gehen soll, dass man sich zum Beispiel beruhigen muss. Das kann durch den Einsatz von Alkohol sein, das kann aber durch den Einsatz von Beruhigungs- oder Schlaftabletten sein. Und das Problem bei Medikamenten ist, dass der Körper sich an die Wirkung eines Medikamentes gewöhnt. Man braucht also immer größere Mengen, um die entsprechende Wirkung zu erzeugen. Und das kann dazu führen, dass aus einer Tablette nachher 30 am Tag werden.
Mal ganz naiv gefragt, wie kommen die Leute eigentlich so einfach ran an Drogen?
Ich sagte ja, man muss unterscheiden. Es gibt die beruhigenden. Alkohol ist überall verfügbar. Bei Medikamenten wird rumgetrickst. Man geht zu mehreren Ärzten, lässt sich mehrere Privatrezepte ausfüllen und dann fällt das Ganze nicht auf. Auf der anderen Seite, es ist aber auch heute, auch durch das Internet, durch andere Verteilungsmedien, die Griffnähe zu leistungssteigernden Substanzen, ich denke hier an Amphetamine und Kokain, so einfach, dass es sehr leicht möglich ist, zum Beispiel auch über das Internet oder andere Vertriebswege zum Beispiel an Kokain zu kommen. Ich habe mal vor 2 Jahren hier einen Abteilungsleiter eines großen Unternehmens behandelt, der mir sagte, wir kriegen das in die Büros geliefert wie mit dem Pizzataxi.
Wenn jemand für sich erkannt hat, dass er ein Suchtproblem hat, das mit der Arbeit zusammenhängt, wie kommt man aus dem Strudel wieder raus? Wie gehen Sie als Arzt vor, wenn jemand in Ihre Klinik kommt?
Um in die Klinik zu kommen, ist ja erstmal eine gewisse Art von Vorarbeit erforderlich. Es ist so, dass jeder in Deutschland die Chance hat, eine solche Behandlung durchzuführen. In der Regel ist das Sache des Rentenversicherungsträgers, der diese Behandlung auch bezahlt. Es kann aber auch der entsprechenden Krankenkasse oder anderer Träger sein, bei Beamten zum Beispiel der Beihilfe. Der Weg führt weniger über das medizinische Behandlungssystem als über sogenannte Suchtberatungsstellen.
Sagt Hubert Buschmann, er ist Experte beim Thema Sucht im Job und diese Suchtberatungsstellen, von denen er gesprochen hat, gibt es in fast allen Städten in Deutschland. Eine Übersicht mit Suchfunktion für die jeweilige Region gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, kurz DHS, im Internet zu finden unter www.dhs.de. Das Münchner Oktoberfest ist jetzt eine geschützte Marke. Das heißt, ohne Erlaubnis aus München darf keine Oktoberfestkopie mehr durchgeführt werden. Auch nicht im Wüstenstaat Dubai. Der hatte mit seinen Oktoberfestplänen für besonders viel Ärger gesorgt. Also einmal durchatmen in München und den Brief der Woche hören von Christoph Azzone.
Liebe Münchner, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Denn auch dieses Jahr ist die Wiesn abgesagt. Oh, da ist guter Emirat teuer. Eure Rache am Schicksal, den Scheichs und anderen Plagiateuren ordentlich Wüstensand ins Getriebe schütten und mit Schützenhilfe der EU alles dafür tun, dass es keine unliebsamen Oktoberfestkopien gibt. Weder in Dubai noch sonst wo. Dabei, liebe Münchner, ist ein Oktoberfest in Dubai doch gar keine schlechte Idee. Zwar keine Wiesn, sondern eher ein Sandkasten. Kasten statt auf der Theresienwiese in der Fatima-Kiesgrube. Aber wohin passt so ein ordentlicher Bierdurst besser als in eine richtige Wüste? Die drei wichtigsten Vorteile des Oktoberfests in Dubai: erstens weniger Blasmusik, zweitens weniger Blasmusik und drittens weniger Blasmusik. Zudem sollte es ein Volksfest der Superlative werden. Die Scheichs wollten klotzen statt kleckern, statt wie ihr, liebe Münchner, kotzen und kleckern. Immerhin, der hemmungslose Suff im Bierzelt bleibt jetzt eure bayerische Kernkompetenz, liebe Münchner, denn nicht nur auf Hawaii, auch in Dubai gibt's kein Bier, jedenfalls nicht außerhalb des Festgeländes. Für die Besoffenen waren Shuttles geplant, direkt ins Hotel, womit auch eine der beliebtesten und ältesten bayerischen Traditionen flachfällt, den Nachbarn auf dem Heimweg in Vorgärten und Hauseingänge pieseln. Und noch ein Rekord war geplant. Ein volles halbes Jahr sollte das arabische Oktoberfest dauern. Die Zeit ist auch nötig, so lange braucht man nämlich mindestens, um sich statt mit einem Münchner Löwenbräu mit alkoholreduziertem Wüstenlöwengebräu auch nur annähernd in Stimmung zu bringen. Wer es trotz allem übertreibt, der wird statt ins Klinikum links der Isar ins Krankenhaus rechts des Wadis eingeliefert. Ein Prosit der Gemütlichkeit oder wie man in Dubai sagt, uns Zwoa Sufi. Es grüßt euch herzlich, euer Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Martin Werle ist Karrierecoach und Autor von Ratgeber-Bestsellern und hier beantwortet er Ihre Fragen. Laurin aus Gaggenau hat uns geschrieben: Wie unterschiedlich ticken männliche und weibliche Chefs vom Charakter und der Psyche her? Als Frau habe ich manchmal das Gefühl, ich müsste bei männlichen Chefs doppelt so selbstsicher auftreten, als ich eigentlich bin. Und bei Frauen will ich irgendwie nicht zu selbstsicher auftreten, weil ich befürchte, ich könnte für arrogant gehalten werden. Interessante Frage, die wir weitergegeben haben an Karrierecoach Martin Werle. Und hier kommt seine Antwort.
Also es gibt Studien, die besagen, dass weibliche Chefs bei ihren Mitarbeiterinnen schlechter ankommen als bei ihren männlichen Mitarbeitern. Da gibt es also gewisse Rivalitäten manchmal und das finde ich durchaus, das sollte man berücksichtigen. Allerdings, es gibt Frauen, die eher männliches Verhalten zeigen. Es gibt Chefinnen in Konzernen, die sich genauso wie Männer verhalten. Da können sie natürlich auch agieren wie gegenüber einem Mann. Und es gibt auch Frauen, die sind mit Verstand unterwegs, die sind nicht kleinkariert, die sind nicht neidisch, sondern da können sie ganz offen sprechen. Also ich würde immer die Frau an sich, den Mensch an sich, ob es ein Mann oder eine Frau ist, anschauen. Ich würde mich fragen, was kommt bei diesem Menschen besser an? Ist es Direktheit? Ist es Diplomatie? Ist es eine etwas bilderreiche Sprache? Sind es Zahlen oder Fakten? Das würde ich berücksichtigen. Tendenziell kommt bei Frauen es eher an, wenn sie etwas über den Tellerrand hinausdenken. Bei Männern sind eher Zahlen und Fakten gefragt. Aber da gibt es individuelle Abweichungen. Und das sollten Sie berücksichtigen.
So viel zu Chefs und Chefinnen. Und die zweite Frage an Karrierecoach Martin Werle kommt von Franziska aus Landau. Wie gelingt mir der berufliche Wiedereinstieg nach einem Sabbatical und wie verkaufe ich diesen in einem Bewerbungsgespräch zu meinen Gunsten?
Da gilt der Grundsatz, dass es immer darauf ankommt, aus der Perspektive des Arbeitgebers zu denken. Was denken die, wenn die Sabbatical hören? Natürlich können die einerseits an eine große Freizeitorientierung denken und sie könnten auch die Angst haben, dass jemand wieder in ein Sabbatical gehen möchte, relativ rasch. Oder sie zeigen dem Arbeitgeber auf, dass sie in dieser Zeit Energie getankt haben, dass sie Dinge gelernt haben, die sie auch im Beruf einsetzen können. Und wenn sie das in den Mittelpunkt stellen, diesen Vorteil der Firma, und wenn sie auch eine Beständigkeit zeigen und sagen, dass sie gut erholt kommen und sich jetzt für die nächsten Jahre auf den Job konzentrieren wollen, dann spricht das für eine große Souveränität in ihrer Entscheidung. Und solche Menschen, die einen klaren Plan im Kopf haben, die sind dann auch in den Firmen und in der Wirtschaft gefragt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Es gibt viele Menschen, die ihren Job hassen, aber zum Glück auch viele, die sagen, ja, ich habe ihn gefunden, meinen ganz persönlichen Traumjob. Wir stellen einige von diesen Traumjobs vor, in dieser Sendung und auch in Langfassung in unserem anderen, immer noch relativ neuen Podcast.
Zeig mir deinen Job.
Pia Weber ist 21 und arbeitet in einer Edelstahlmanufaktur in Karlsruhe als E-Commerce-Kauffrau. Ein relativ neuer Ausbildungsberuf. Pia ist eine der ersten E-Commerce-Kauffrauen überhaupt in Deutschland. Ein Beruf mit großen Zukunftschancen. Max Dehling hat Pia für unseren Podcast Zeig mir deinen Job getroffen.
Wie fühlt sich das an, eine der ersten zu sein mit so einer Ausbildung von so einem Job, den es bis vor kurzem nicht offiziell gegeben hat?
Ja, fühlt sich auf jeden Fall cool an. Ich würde mal sagen, ich habe auch dadurch, dass ich die Ausbildung verkürzt habe, musste ich relativ mutig sein, um das zu machen, weil man hat da keine Prüfung, wo man für lernen kann. Mhm. Normalerweise ist das so, dass man sich oftmals die alten Prüfungen anschaut und dann genug Lernmaterial hat, um zu lernen. Und bei mir war das halt eben so, die Bücher kamen wirklich gerade eigentlich raus mit der Prüfung. Mhm. Gut, manche Fächer überschneiden sich auch mit dem normalen Industrieberuf, aber grundsätzlich musste ich schon viel Zeit selbst reinstecken.
Wir machen jetzt mal 60 Sekunden, in denen du deinen Job vorstellst. Ich stelle dir ganz kurze Fragen und du schießt einfach drauf los, was dir als erstes einfällt, okay?
Dein Job in 60 Sekunden.
Das Beste an deinem Job?
Flexibilität und Homeoffice.
Das Allerschlimmste?
Sehr viel kreative Arbeit, wobei kann auch positiv sein, aber manchmal, wenn man so einen Freitagsdurchhänger hat, dann wird man gerne mal Arbeit machen wollen.
Wie ist es mit der Kohle im E-Commerce?
Würde ich sagen, branchenabhängig oder auch unternehmensabhängig, aber könnte immer besser sein, würde ich sagen.
Was wolltest du eigentlich werden?
Ich habe ganz lange überlegt, Architektin zu werden.
Gibt es denn Klischees zu deinem Job?
Ich würde sagen, klassische Vorurteile sind natürlich, dass wir den Einzelhandel ein bisschen vertreiben durchs Online-Shoppen.
Ich habe mich gefragt, muss man vielleicht auch einfach total affin für Online-Shopping sein, um diesen Job zu machen? Wie ist es bei dir? Shoppst du nur online und gehst gar nicht mehr in den Einzelhandel?
Ja, also definitiv sollte man online shoppen. Ich bin tatsächlich so, ich schaue mir es gerne in der Stadt an. Ich gehe auch gerne mit Freunden in die Stadt. Aber natürlich, wenn ich unbedingt was dringend brauche oder direkt nach was suche, dann bevorzuge ich schon das Online-Shopping. Grundsätzlich ist nicht verkehrt, die Prozesse hinterm Online-Shopping verstehen zu wollen. Dass man sagt, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie kommt meine Bestellung an? Was passiert im Unternehmen dahinter? Würde ich sagen, ist schon von Vorteil, wenn man das gerne auch in seiner Freizeit macht.
Du bist 21, das ist super jung dafür, dass du jetzt in einem Unternehmen bist, wo dich Leute irgendwie auch fragen nach deiner Erfahrung, weil du halt irgendwie teilweise mehr gelernt hast, offiziell, als irgendwie andere.
Genau, dadurch, dass ich die erste wirkliche Ausbildung in dem E-Commerce-Bereich habe, habe ich natürlich auch eine super Grundvoraussetzung für den Beruf und auch im Unternehmen. Und da fragen mich Kollegen auch immer gerne nach meiner Meinung. Pia, findest du, das klingt so gut oder können wir das so machen? Passt das so?
Was ist das für ein Gefühl, dass viele deiner Kollegen und Kolleginnen den gleichen Beruf machen wie du, aber du es richtig gelernt hast?
Ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Es versichert einen natürlich immer noch in der Entscheidung. Und durch die vielen Aufgaben muss man natürlich auch immer flexibel sein. Ich glaube, das ist eine gute Grundvoraussetzung auch mit der Ausbildung, dass man da einfach viele Grundlagen hat.
Ja, und wenn Sie sagen, klingt interessant, ich würde gerne mehr davon hören oder auch mal in andere Traumjobs reinschnuppern. Die neuen Folgen von unserem Podcast Zeig mir deinen Job in voller Länge von 20 Minuten gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auf www.zeigmirdeinenjob.de zusammengeschrieben oder mit Bindestrichen funktioniert beides. Und dort gibt es dann auch ein Video von der E-Commerce-Kauffrau Pia Weber. Und das war SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sina Rosenkranz.
Eins gehört. SWR1.